Manchmal verdichtet sich in einem einzigen Lebenszeugnis wie in einem Brennglas, was Gott mit der ganzen Menschheit vorhat. Vor König Agrippa erzählt Paulus nicht nur seine persönliche Geschichte, sondern entfaltet, was geschieht, wenn der auferstandene Christus einem Menschen begegnet, Augen werden geöffnet, eine unsichtbare Herrschaft wechselt und ein ganz neues Erbe wird zugänglich. Zugleich treten die Herzen aller Beteiligten ans Licht, religiöser Eifer, politische Berechnung und echte Hingabe, und machen deutlich, unter wessen Autorität ein Mensch tatsächlich lebt. Der große Transfer, von Finsternis zu Licht, von der Macht Satans zu Gott. Wenn Paulus vor Agrippa seinen Auftrag zusammenfasst, verdichtet er das Evangelium in einen machtvollen Satz: Christus sendet ihn, um ihnen die Augen zu öffnen, um sie zu wenden von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Finsternis ist in dieser Perspektive kein bloßes Defizit an Information, sondern ein Raum, in dem eine andere Herrschaft gilt. In der Finsternis regiert die Sünde, der Tod hat Gewicht, und der Fürst dieser Welt beansprucht Menschen als sein Eigentum. Diese Finsternis kann sehr religiös aussehen, Paulus selbst stand mitten in den frommen Traditionen seines Volkes und ist doch ein Zustand der Blindheit, man sieht, aber erkennt nicht, man urteilt, aber trifft nicht die Wirklichkeit Gottes. Das Licht, von dem Paulus spricht, ist daher nicht zuerst eine neue Idee, sondern die Gegenwart Gottes selbst. Johannes bezeugt über ihn, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wo dieser Gott in Christus einem Menschen begegnet, werden nicht nur Informationen ergänzt, es wird ein anderer Herrschaftsraum aufgeschlossen. Apostelgeschichte 26, 18 spricht nicht nur davon, dass die Augen geöffnet werden, sondern auch von der Wendung von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Diese Wendung ist das, was wir mit einer Übertragung meinen. Sich von der Finsternis zum Licht zu wenden, bedeutet, aus der Finsternis in das Licht übertragen zu werden, und sich von der Gewalt Satans zu Gott zu wenden, bedeutet, aus der Gewalt Satans in Gott hinein übertragen zu werden. Welch eine große Übertragung ist das? Die Sprache der Übertragung hilft, das Ausmaß dessen zu erfassen, was im Evangelium geschieht. Wer Christus im Evangelium begegnet, wird nicht einfach ein wenig moralischer, sondern erfährt einen tatsächlichen Wechsel der Zugehörigkeit, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, aus der Gewalt Satans in die Realität Gottes. Auf dem Weg nach Damaskus erlebt Paulus selbst diese Übertragung. Er reist mit Vollmachten der Hohenpriester, erfüllt von religiösem Eifer, um die Gemeinde zu zerstören, und wird von einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, umstrahlt. Er fällt zu Boden, seine Argumente brechen zusammen, und er hört die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? In diesem Moment wird sichtbar, was die Finsternis ausmacht, sie trennt nicht nur von Gott, sie stellt Menschen sogar in aktivem Widerstand gegen Christus auf, und das im Namen Gottes. Die himmlische Erscheinung reißt Paulus aus dieser Blindheit heraus und stellt ihn in das Licht des auferstandenen Herrn. Von nun an ist sein inneres Zentrum nicht mehr von heimlichen Kräften gesteuert, sondern von der Gegenwart Christi geprägt. Was Paulus hier persönlich widerfährt, beschreibt den Weg eines jeden, den der Herr aus der Finsternis ruft. Das Öffnen der Augen bedeutet, dass das Evangelium plötzlich Sinn ergibt, dass Zusammenhänge, die vorher verwirrt oder gleichgültig wirkten, sich bündeln. Sünde ist nicht mehr nur ein moralischer Fehltritt, sondern Entfremdung von Gott, das Wort vom Kreuz ist nicht mehr töricht, sondern Kraft Gottes, die eigene Geschichte erscheint nicht mehr zufällig, sondern im Licht eines suchenden Gottes. Zugleich geschieht Befreiung von Bindungen, die tiefer reichten als bewusstes Wollen, Gedankenmuster, destruktive Gewohnheiten, selbstquälerische Schuldgefühle verlieren ihre absolute Macht, weil eine stärkere Autorität in das Leben tritt. Paulus beschreibt diese Realität später so: Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Geschehen ist nicht nur innerlich, sondern objektiv, ein neuer König herrscht über dieses Leben. Wer in dieses Licht gestellt wird, entdeckt Schritt für Schritt, wie weitreichend diese Übertragung ist. Licht entlarvt, aber es verdammt nicht, sondern ruft in die Gemeinschaft. Im Licht Gottes treten Dinge ans Tageslicht, die lange verborgen waren, doch sie werden nicht ans Licht gebracht, um stehen gelassen zu werden, sondern damit sie unter das Blut Christi kommen können. So verbindet sich das Licht mit der Erfahrung der Vergebung und führt in eine neue Freiheit. Das Evangelium ruft damit nicht in eine angespannte, verängstigte Selbstbeobachtung, sondern in ein Leben unter einem hellen, aber gütigen Blick. Wer sein Leben unter dieser Sonne weiß, darf aus der Logik der Finsternis, Angst, Selbstbehauptung, verdeckte Schuld, heraustreten und lässt sich prägen von Vertrauen, Offenheit und einer neuen Art, sich selbst und andere zu sehen. Um ihnen die Augen zu öffnen, um sie zu wenden von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Aus der Sicht der Bibel ist der Weg des Glaubens ein Weg der Übertragung, weg aus versteckten Herrschaftsbereichen, hinein in die offene Gegenwart eines Gottes, der Licht ist. Wo Christus uns begegnet, endet nicht nur ein bestimmtes Verhalten, sondern eine alte Zugehörigkeit. Zugleich beginnt ein Prozess, in dem wir immer tiefer lernen, in diesem Licht zu leben, uns von ihm korrigieren, trösten und ausrichten zu lassen. Das kann schmerzhaft sein, weil Sicherheiten zerbrechen, aber es ist heilsam, weil ein anderer, guter Herr über uns zu regieren beginnt. In dieser Gewissheit darf ein Mensch, der um die eigenen Schatten weiß, mutig werden, die Finsternis hat kein letztes Recht mehr an ihm, und jede neue Berührung mit dem Licht dient nicht seiner Beschämung, sondern seiner Befreiung. Vergebung und göttliches Erbe, der dreieine Gott als unser Anteil. Wenn Paulus von seinem Auftrag spricht, verbindet er in einem Satz die Vergebung der Sünden mit dem Empfang eines Erbes. Christus sendet ihn, damit Menschen Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Die Bewegung reicht von der Loslösung aus einer Schuldverstrickung hinein in eine neue Zugehörigkeit. Vergebung ist dabei nicht nur eine subjektive Entlastung, sondern die objektive Klärung einer gestörten Beziehung. Schulden werden erlassen, Feindschaft wird beendet, der Mensch muss seine Vergangenheit nicht mehr selbst tragen. Im Bild des alttestamentlichen Jubeljahres wird diese Entlastung als Freilassung beschrieben: Ihr sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Schuldenerlass, Heimkehr, neue Freiheit, all das ist im Wort Vergebung mit gemeint. Als Ergebnis dessen, dass unsere Augen geöffnet wurden und wir aus der Gewalt Satans zu Gott übertragen worden sind, haben wir nicht nur auf der negativen Seite die Vergebung der Sünden, sondern empfangen auch auf der positiven Seite ein Erbteil. Dieses göttliche Erbteil ist der dreieine Gott selbst mit allem, was er ist, allem, was er getan hat, und allem, was er für die Erlöste tun wird. Doch Paulus bleibt nicht bei der negativen Seite stehen, beim nicht mehr angerechnet bekommen der Sünde. Ihm geht es um das, was positiv gewonnen wird, ein Erbe. Dieses Erbe beschreibt er an anderer Stelle so: Der Vater hat uns qualifiziert, zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Das Erstaunliche ist, dass dieses Erbe nicht in erster Linie aus Dingen besteht, sondern aus Gott selbst. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was Gott ist, was er getan hat und was er tun wird, gibt er den Erlösten als ihren Anteil. Wie in 1. Mose das gute Land den Stämmen Israels zugelost wurde, damit sie dort leben, arbeiten und genießen, so ist der allumfassende Christus das Land, in dem die Glaubenden wohnen dürfen. Er ist der Raum, in dem sie atmen, der Boden, auf dem sie stehen, die Versorgung, von der sie leben. In dieser Sicht gewinnt das Wort Heiligung einen warmen, beziehungsorientierten Klang. Heiligung bedeutet nicht zuerst eine angespannte Selbstdisziplin, sondern die Tatsache, dass Gott Menschen für sich selbst reserviert und sie in seine Nähe stellt. Wer durch den Glauben an Christus geheiligt ist, ist für dieses Erbe bestimmt und wird zugleich innerlich darauf vorbereitet. Der Heilige Geist arbeitet gewissermaßen von innen her an der Anpassung unseres Herzens an das, was Gott uns schenken will. Was nicht zu diesem Erbe passt, Bitterkeit, unversöhnlicher Stolz, heimliche Bindungen, rückt in den Blick und wird nach und nach von der heiligenden Liebe Gottes angegangen. So wird Heiligung zu einem Prozess, in dem Gottes eigene heilige Natur unser Inneres durchdringt, damit wir fähig werden, das Erbe nicht nur zu besitzen, sondern auch zu genießen. Diese Verbindung von Vergebung und Erbe bewahrt davor, das Evangelium entweder zu verengen oder zu verträumen. Wo nur von Vergebung gesprochen wird, kann der Eindruck entstehen, das Ziel Gottes sei es, uns lediglich von Schuld zu entlasten, damit wir irgendwann einmal nicht verloren gehen. Wo andererseits nur vom Erbe gesprochen wird, entsteht leicht eine diffuse Spiritualität ohne klare Kreuzeserfahrung. Paulus hält beides zusammen. Vergebung schafft den freien Raum, in dem das Erbe empfangen werden kann. Das Erbe füllt den durch Vergebung frei gewordenen Lebensraum mit der Realität des dreieinen Gottes. So wird aus einem blanken, gereinigten Blatt ein lebendiges, beschriebener werdendes Leben, in dem Gottes Treue und Güte ihre Spuren hinterlassen. Um ihnen die Augen zu öffnen, um sie zu wenden von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubel soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Wer das Evangelium im Licht von Vergebung und Erbe hört, entdeckt eine größere Weite, als bloß nicht mehr schuldig zu sein. Gott nimmt dem Menschen nicht nur etwas ab, sondern gibt sich selbst hinein. In dieser doppelten Bewegung liegt Trost für empfindsame Gewissen und Hoffnung für hungrige Herzen. Die Erinnerung an die Vergebung darf immer wieder zur Ruhe führen, wenn das Herz sich selbst anklagt. Die Zusage des Erbes darf zugleich den Blick über die eigenen Grenzen hinausheben auf den Reichtum dessen, der sich nicht zurückhält. Auf diesem Weg wächst leise der Mut, mit leeren Händen vor Gott zu stehen und doch reich zu sein, weil er selbst der Anteil ist, den niemand nehmen kann. Gehorsam gegenüber der himmlischen Vision, Zeugnis im Spannungsfeld von Religion und Politik. Vor Agrippa gibt Paulus seinem Leben eine knappe Deutung, darum, König Agrippa, war ich der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Er bezeichnet damit den inneren Leitstern, an dem er sein Handeln ausrichtet. Es ist nicht eine Lehre, nicht ein System, nicht ein religiöses Programm, sondern eine Schau dessen, was Gott mit Christus und seinem Volk vorhat. In dieser Vision sieht Paulus den dreieinen Gott, der sich in Christus offenbart und in der Kraft des Geistes in Menschen hineingibt, damit sie aus der Finsternis in das Licht versetzt werden und sein Erbe teilen. Als der Herr ihm auf dem Weg nach Damaskus erscheint, erhält Paulus nicht nur eine neue Information, sondern eine Lebensrichtung: Doch steh auf und stell dich auf deine Füße, denn zu diesem Zweck bin ich dir erschienen, um dich als Diener und Zeugen zu bestimmen. Dienst und Zeugnis werden fortan nicht von Karrierelogik, sondern von dieser himmlischen Perspektive bestimmt. Dass Paulus in Vers 19 das Wort Vision gebraucht, zeigt, dass er nicht einer Lehre, einer Theorie, einem religiösen Glaubensbekenntnis oder einer Theologie gehorsam war, sondern der himmlischen Vision, in der er die göttlichen Dinge sah in Bezug auf den dreieinen Gott, der in seine auserwählten, erlösten und verwandelten Menschen ausgeteilt werden soll. Gerade im Spannungsfeld von Religion und Politik, in dem Paulus sich bewegt, zeigt sich die Tragweite eines solchen Gehorsams. Die religiösen Führer sind von Eifersucht und Verlustängsten getrieben, sie verteidigen ihre Traditionen und Autorität. Die römischen Machthaber wie Festus und Agrippa sind politisch nüchtern, aber geistlich unbeteiligt. In dieser Mischung aus religiöser Leidenschaft und politischem Kalkül wirkt Paulus äußerlich schwach und abhängig, gefesselt, angeklagt, auf die Entscheidungen anderer angewiesen. Und doch spricht aus seinen Worten eine innere Freiheit. Er kann Festus entgegenhalten: Ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Seine Besonnenheit kommt daher, dass sein Maßstab nicht im Applaus der Umwelt liegt, sondern im Willen dessen, der ihn berufen hat. Er weiß um Gottes Beistand: Da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge sowohl Kleinen als Großen. Damit wird sein Zeugnis unabhängig von Status und Bühne. Diese Treue zur himmlischen Vision zeigt sich auch in der Einheit seines Evangeliums. Vor einfachen Menschen und vor hohen Politikern verkündigt Paulus denselben Christus, dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Weder passt er die Botschaft an, um Konflikte zu vermeiden, noch spitzt er sie unnötig zu, um möglichst provokant zu erscheinen. Er steht einfach unter dem Zwang dessen, was er gesehen hat, den leidenden und auferstandenen Christus als Licht für alle. Darum kann er selbst einem König mit Respekt, aber auch mit innerer Freiheit gegenübertreten. Wenn Agrippa sagt: In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden, zeigt sich, dass selbst in dieser geladenen Situation nicht das Ansehen, sondern das Evangelium das eigentliche Thema ist. Im Hintergrund dieses Auftretens steht ein Denken, das sich nicht nach dem Muster der Zeit formen lässt. Paulus ruft die Gemeinde in Römer auf, lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Diese Umwandlung beginnt bei ihm selbst, sein Denken über Erfolg und Niederlage, Freiheit und Gefangenschaft, Ehre und Schande hat sich durch die himmlische Vision verschoben. Was wie Niederlage aussieht, Gefängnis, Prozess, Fesseln, wird für ihn zur Bühne der Treue. Was wie Ohnmacht wirkt, wird zum Raum, in dem Gott souverän handelt, Briefe entstehen, die die Geschichte der Kirche prägen, das Evangelium erreicht Schlüsselfiguren des Römischen Reiches. Doch steh auf und stell dich auf deine Füße, denn zu diesem Zweck bin ich dir erschienen, um dich als Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl für die Dinge, in denen du mich gesehen hast, als auch für die Dinge, in denen ich dir erscheinen werde. Darum, König Agrippa, war ich der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Die Szene vor Agrippa zeigt, wie tragfähig eine himmlische Vision inmitten von Missverständnis, Machtspielen und persönlicher Begrenzung ist. Wo Gottes Sicht auf Christus und sein Werk das innere Zentrum eines Menschen wird, verlieren äußere Umstände ihre absolute Deutungshoheit. Das bedeutet nicht, dass Konflikte verschwinden oder Wege glatt werden, wohl aber, dass sie in einen größeren Zusammenhang gestellt sind. Gerade dort, wo das eigene Leben eher nach Enge als nach Erfolg aussieht, kann im Licht dieser Vision eine neue Ruhe wachsen. Gott hat nicht aufgehört zu handeln, und ein Herz, das an seiner Offenbarung festhält, bleibt Teil seiner Geschichte, auch wenn die Bühne klein ist und die Fesseln sichtbar sind. Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, danke, dass du auch heute noch Augen öffnest und Menschen aus der Finsternis unter der Macht Satans in das helle Licht des Vaters versetzt. Du hast uns nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern uns den dreieinen Gott selbst als unvergängliches Erbe geschenkt. Stärke in uns den Glauben, dass dein Licht stärker ist als jede Finsternis, die uns umgibt, und dass deine Königsherrschaft auch dort wirksam ist, wo Umstände ungerecht und bedrückend erscheinen. Sättige unser Herz neu mit der himmlischen Vision von deiner Person und deinem Plan, damit wir in unserem Alltag nüchtern, mutig und klar für dich zeugen können, ganz gleich, vor wem wir stehen. Lass uns aus deiner Gnade leben, bis wir dein Erbe in voller Herrlichkeit schauen, und bewahre uns darin, dir treu zu bleiben, bis du alles ans Ziel gebracht hast. Amen.